Hallo Wally.
Hallo Olli.
Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Grob gesagt.
Ja, herzlich willkommen. Und hast du schon gehört, Olli? Die New York Times will herausgefunden haben, dass Elon Musk doch tatsächlich ganz, ganz viele Drogen nimmt.
Oh mein Gott, wirklich? Wer hat das denn kommen sehen? Aber glaubst du, das stimmt?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich höre mir erstmal an, was Weltchefredakteur, weiß gar nicht, Ulf Poschardt dazu sagt. Weil vielleicht ist ja der Drogenkonsum einfach auch nicht mit meinem einfachen, primitiven Geist zu fassen und Teil eines größeren, genialen Plans bei Musk, die Menschheit auf die Erde, nee, auf den Mars zu bringen.
Das glaube ich auch.
Indem er sich da vielleicht hochzieht. Vielleicht braucht er das aber auch, wieso der Lisan al-Gaib in Dune das Spice braucht, um in höhere Bewusstseinssphären zu dringen, um richtig geile Sparkursprogramme sich einfallen zu lassen. Vielleicht braucht er da übermäßigen Drogenkonsum. Das Keta, hat er gesagt, Ketamin nimmt er ja nur wegen seiner Depressionen.
Ja, ganz wichtig. Jetzt, wo du Keta sagst, mir fällt da eine hörenswerte Podcast-Folge ein, die ich vor ein paar Monaten mal gehört habe. Ich weiß leider gerade nicht genau, welcher Podcast es war, aber wir können es verlinken. Der Titel war auf jeden Fall King Keta. Und da haben sie eben auch über die Auswirkungen von übermäßigem Konsum von Ketamin gesprochen. Und lustigerweise sind das halt genau diese Effekte, die man auch bei Musk feststellen kann. Also so irgendwie Verlust der Fähigkeit zwischen Realität und halt Fiktion zu unterscheiden und diese ganze Ununterscheidbarkeit von verschiedenen Geschichten im Internet, also dieses Rabbit Hole, in das Musk da abgestiegen ist.
Ja.
Aber anderes Thema, ein bisschen hoffnungsvolleres. Ich habe heute Morgen ein Video aus San Diego auf Blue Sky gesehen, in dem eine aufgebrachte Menge an Menschen einem ICE Raid entgegentritt. Also ICE ist diese Abschiebebehörde oder Anti-Migrationsbehörde, keine Ahnung genau.
Ja, das kann man sich gar nicht gescheit vorstellen, auch dass da diese Bewaffneten, also die sehen ja aus wie Soldaten im Kriegsgebiet, diese Polizisten
ja,
im eigenen Land.
Also ja. Die sind besser bewaffnet als irgendwelche russischen Soldaten an der ukrainischen Front.
Ja.
Und diese Menge an Leuten läuft halt quasi so im Schritttempo diesen Eissoldaten entgegen und ruft in diesem GOT-Style Shame. Shame, shame. Mhm. Und erst gehen diese Soldaten rückwärts. Oder eigentlich sind es, glaube ich, Polizisten, aber ich meine, das ist da. Ich
kann ja, klar. Aber sie sehen halt wirklich so aus.
Ja, und dann am Ende des Videos, also so ein kleiner Clip von, weiß ich nicht, 30, 45 Sekunden, steigen sie in so einen typischen, unidentifizierten, weißen Transporter ein, aus dem sie scheinbar gekommen sind. Und dann endet das Video. Aber ich fand das irgendwie...
Ja, sehenswertes Video, können wir
ja
auf jeden
voll.
Fall auch verlinken.
Also man ist nicht, auch wenn man das meistens doch ist, nicht komplett lost und kann doch irgendwie hier und da mal diesen Faschobullen entgegentreten.
Ja, die kommen dann halt um 3 Uhr nachts wieder und holen sich leider die Leute, aber trotzdem ist auch Optimismus in Ordnung, auch wenn die Realität immer fatalistischer wird. Aber hast du, apropos fatalistische Realität, hast du gehört, wer zu wenig arbeitet in Deutschland, laut CDU-Generalsekretär Linnemann?
Nee, aber ja, ich kann
es mir natürlich denken. Es sind natürlich die, die schon gearbeitet haben. Also es ist nicht die faule Jugend, wie man jetzt denken würde, sondern es sind tatsächlich die Rentner. Das sind die Alten. Das war die faule Jugend, das war nämlich nur Altenpropaganda. Ja, das ist alles Quatsch. Es sind jetzt doch... die Rentner, die auf der faulen Haut liegen und irgendwie nichts mehr machen, das ist unglaublich.
Oh Mann, echt, das kann echt nicht sein, diese Rentner.
40 Jahre lang Fliesen legen und dann aber nicht mehr nochmal die Badarmatur neu anbringen, oder was? Das ist jetzt dein Ernst?
Nicht weiterhin arbeiten gehen, das ist es. Und weiter zu diesem Thema auch überhaupt Arbeitsrecht und Arbeitszeiten wollen sie ändern. März scheint... nicht nach legalen Regeln genug Stunden pro Tag arbeiten zu können. Und deswegen möchte er jetzt, dass alle Menschen nicht mehr nach Tageszeit arbeiten, sondern nach Wochenarbeitszeit, was dann wahrscheinlich heißt, dass du irgendwie auch 12-Stunden-Tage legal machen können sollst oder so. Keine Ahnung.
Also die Kritik aus den arbeitnehmernäheren Verbänden und Gewerkschaften ist genau nämlich das, dass halt in prekäreren Berufssituationen das natürlich komplett nach hinten losgeht. Wir kennen es beide zum Beispiel aus der Gastro, dass das auf jeden Fall da schon hin und wieder mit zwei zugedrückten Augen durchgedrückt wird, wenn die Maximalarbeitszeit eigentlich überschritten wurde pro Tag. Und dass das jetzt aber legalisiert wird, kommt nicht den Arbeitnehmerinnen zugute, sondern im Gegenteil.
Vor allem
der Kapitalseite, womit wir fast beim heutigen Thema waren. Ja, aber sag noch.
Das kommt ja vor allem dann auch nicht denen zugute, die das halt irgendwie so halb freiwillig machen, weil man das halt so macht und dann hast du schneller deine Stunden durch, sondern denen, die halt wirklich irgendwie dann einfach 12 Stunden am Stück arbeiten müssen.
Es gibt ja auch, was weiß ich, wie viel Millionen an unbezahlten Überstunden in Deutschland. Dazu könnte man mal Regelungen finden und auch irgendwie, also wirklich was Produktives ausarbeiten, wie man das jetzt handhabt.
Ja. Ich glaube, das sind 700 Millionen oder so.
Aber es scheint ja wieder fast so, als wäre es arbeitgebernahe Politik der CDU. Surprise.
Aber wie du schon gesagt hast, da sind wir bei dieser Gesellschaft, die wir unsere nennen. Und bei unserem heutigen Thema.
Ja, da wir in der vorherigen Folge, glaube ich, oder in den vorherigen Folgen aufgrund meines Substacks-Artikels auf gesellschaftstheoretische Widersprüche zwischen uns gestoßen sind, wollten wir die heute mal vielleicht ein bisschen grundlegender besprechen, damit die verschiedenen Positionen hier deutlicher werden und vielleicht auch nachvollziehbarer werden.
Genau. Mal eine wirkliche Theorie-Podcast-Folge einschieben, um dann später wieder quasi eher implizit diese Dinge, über die wir heute explizit sprechen, mitnehmen zu können.
Genau, also heute nur Tagespolitik-Intro. Für die genaue, feine Analyse könnt ihr dann wieder bei den nächsten Folgen reinhören. Heute wird es etwas theoretischer und ich werde, wie vielleicht viele schon erwarten, weiterhin die systemtheoretische Position einnehmen und du die marxistisch-kritische Position, kann man das so sagen?
Genau, halt so dieses gröbere Umfeld, kritische Theorie, aber schon auch explizit bei Marx bleibend.
Ja, und auch in Zukunft wollen wir sowas natürlich weiterhin thematisieren, aber nicht unbedingt tiefgehender das diskutieren, sondern immer dann auf die Folge von heute verweisen, weil genau das wollen wir heute eben schön tun. Ja, in der Vorbereitung zu dieser Folge kannst du ja mal erzählen, was du da gemacht hast, um dir mal die Luhmannsche Systemtheorie ein bisschen näher zu bringen.
Genau, ich habe mal vor längerer Zeit schon auf deine Empfehlung hin ein Buch von Luhmann gelesen, aber das hat jetzt für die Vorbereitung nicht mehr gereicht und deswegen habe ich mich mit ChatGPT unterhalten und bin so ein bisschen mit Fragen und ein bisschen auch mit so eher marxistisch gelesenen Gegenfragen da reingegangen und da ist dann doch einiges zusammengekommen, an dem wir uns heute so ein bisschen orientieren werden und im Endeffekt haben wir dann quasi immer wieder zwischenreihen auch nochmal unsere eigenen Gedanken reinformuliert. Also das ist jetzt nicht reines Gespräch zwischen mir und ChatGPT, sondern das ist quasi auch angereichert mit unseren eigenen Kommentaren dazu.
Genau, das ist sozusagen das Skript, an dem wir uns heute entlanghangeln.
Genau.
Und vorneweg musst du ja wahrscheinlich relativ schnell auf gewisse Grundbegriffe gestoßen sein.
Ja genau, ich habe relativ schnell festgestellt, dass bei Luhmann 3 Begriffe sehr zentral sind. Und das ist einmal der Begriff der Systeme, dann der Begriff der Autopoiesis, also das Prinzip, nach dem sich diese Systeme konstruieren. Ja. Und als drittes den Begriff der Kommunikation. Vielleicht kannst du ja kurz was zu diesen Begriffen sagen.
Genau, also Systeme ist dann die gesellschaftsstrukturelle Analyseeinheit, würde ich sagen, nachdem Luhmann seine Gesellschaft erklärt. Die Gesellschaft ist strukturiert nach unabhängig voneinander operierenden Systemen.
Kannst du da vielleicht kurz ein Beispiel, das ist immer einfacher zu verstehen, wenn du irgendwie Beispiele nennst, die er auch dann behandelt.
Also ein System ist dann sozusagen, kann dieser Podcast sein, kann jedes Gespräch sein, kann eine Firmenfeier sein, aber kann natürlich dann auch ganz groß gefasst sein, das politische System, das Rechtssystem, das Wirtschaftssystem sein. Und diese Systeme operieren unabhängig voneinander, penetrieren sich aber gegenseitig, also sie fassen natürlich auch teilweise im anderen System Fuß. Es bilden sich Teilsysteme, temporal begrenzte Systeme, die sich auch wieder auflösen. Und genau, wie du auch schon gesagt hast, der zweite Begriff ist dann die Autopoiesis, nachdem sich eben jedes System aus sich selbst heraus bildet und aus sich selbst heraus reproduziert und hält. Diese Systeme bilden sich durch eine System-Umwelt-Differenz, also dass sie irgendwann gesagt haben, alles, was jetzt systemintern stattfindet, ist für mich relevant und ich bearbeite das nach meinen eigenen systemlogischen Attributen oder Momenten, die ich eben zur Verfügung habe. Zum Beispiel geht ja im politischen System demnach alles um die Frage nach Macht und Ohnmacht und heißt im politischen System, jeder, der da handelt, beziehungsweise es gibt ja nicht so den Handlungsbegriff in der Systemtheorie, jeder, der da kommuniziert, der handelt eben nicht nach dem Code Macht, Ohnmacht. Im Wirtschaftssystem wäre das der Code Zahlen oder Nicht-Zahlen und so weiter und so fort. Beim Rechtssystem eben legal, illegal. Und das letzte Element oder das genuin Soziale, was dem Ganzen inhärent ist und woraus sich die Systeme bilden, ist eben nur über Kommunikation zu fassen. Kommunikation, da braucht es mindestens zwei sinnverarbeitende Prozessoren, die daran teilnehmen, also Wally und Olli im Podcast. Wären da sowas, ich könnte zwar auch alleine Podcast machen, dazu brauche ich dann aber den imaginierten sinnverarbeitenden Prozessoren des Publikums. Und hier sind es jetzt aber wir beide mit dem Publikum, die eben kommunizieren vor einem Publikum. Das ist natürlich alles systemrelativ und muss auch mitgedacht werden. Ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen schon mal runterbrechen.
Okay, also nachdem du mir jetzt diese drei Begriffe so dargelegt hast, kommt mir sofort in den Sinn, dass mir das nach einer sehr positivistischen Beschreibung der Gesellschaft sich anhört und eigentlich wenig Potenzial für Kritik hat. Also dass man quasi, Luhmann schaut sich die real existierenden Systeme der Gesellschaft an und beschreibt die, aber im Endeffekt versucht er nicht zu verstehen, welche Widersprüche oder welche Konflikte sich darin zutragen. Und das menschliche Subjekt ist darin quasi eigentlich einfach nur ein, wie kann man das sagen, ein Informationsprozessor und kein irgendwie moralisches, ethisches oder auch einfach freies Subjekt. Kann man das so sagen?
Ja, es ist natürlich der Kritikpunkt Nummer eins, der auch aus dem Umkreis Frankfurter Schule Marxismus, marxistische Theorie kommt, dass es natürlich eine gewisse positivistische Selbstgenügsamkeit der Theorie mitbringt und sich auf die Beschreibung des Bestehenden eben beschränkt und eben nicht fragt, wie revolutionär das Bestehende überwunden werden kann. Für Systemtheoretiker und auch für mich ist es aber eben explizit keine Aufgabe der Soziologie, Möglichkeiten aufzuzeigen. Also ich möchte jetzt hier nicht einen Abgesang auf linke Soziologie oder auf ungleichheitsfokussierende Sozialwissenschaften irgendwie singen. Hab da natürlich auch meine Mehrwerte schon draus gezogen und finde das auch gut. Es geht der Systemtheorie aber wirklich in sehr strikten und auch sehr strengem Sinne darum, eben genau zu beobachten. Und die dargelegten Grundbegriffe sind eben auch so rigide und du sagst jetzt eben ein bisschen abwertend positivistisch ausgearbeitet, dass die halt dem Chaos der Umwelt, der Realität, der Welt an sich eben standhält und daraus dann eben genaue Ableitungen im sozialwissenschaftlichen Sinne leisten kann. Das positivistische Argument, was ich ein bisschen entkräften würde, ist dann aber auch, dass ja die Systemtheorie stets mitdenkt, dass alles nur Konstruktion ist, also es ist auch eine sozialkonstruktivistische Theorie, die davon ausgeht, dass man Realität nur Beobachtung, also positionsabhängig fassen kann. Es kommt immer auf die Position der Beobachtung an, von der aus man die Welt sieht, woraus man sich dann die Welt eben auch strickt. jetzt habe ich schon irgendwie Beobachtungsposition gesagt und komme dann wieder auf den Begriff der Systemrelation eben zurück, dass es immer eben auf System drauf ankommt, wie man über etwas spricht, wie man überhaupt über etwas sprechen kann, was möglich ist und was unmöglich bleibt.
Und also ich würde genau daran anschließend eigentlich sagen, dass das ja genau auch das ist, was Marx im, zum Beispiel im Kapital macht. Er nennt es ja auch, also der Untertitel des Kapitals ist die Kritik der politischen Ökonomie. Und was er eigentlich im Kapital macht, ist ja genau diese bürgerliche Wissenschaft, wie das dann auch immer heißt, zu nehmen und sie auf den Standpunkt zurückbiegen, den sie quasi implizit annimmt, aber eben nicht explizit ausspricht. Nämlich, dass die Theorie der bürgerlichen Ökonomie in dem Fall, im Falle von Marx jetzt, ein System beschreibt, in dem Menschen äquivalent tauschen auf Märkten, also irgendwie alle sind frei und gleich und jeder kann tun und lassen, was er will. Was jetzt Marx dann aber zeigt, ist, dass quasi in dieser Selbstdarstellung der Gesellschaft, wie sie auch, wenn man sie einfach nimmt, wie sie ist, durchaus nehmen kann, dass sich quasi darin, hinter dieser oberflächlichen Erscheinung der Freiheit und Gleichheit, Widersprüche verbergen, die eben genau, wie du ja eigentlich sagst, standpunktabhängig sind, aber universalisiert werden und quasi als so ist die Welt allgemeingültig darstellen. Und das ist genau dieses Problem dieser positivistischen Wissenschaft, dass sie eben eigentlich gerade dadurch, dass sie einfach beschreibt, wie die Sachen im Kapitalismus sind, verkennt, dass quasi die Realität, nämlich die Leute treten tatsächlich als frei und gleich auf dem Markt auf, missverkennt, dass im Hintergrund es Klassenverhältnisse gibt und es durchaus was komplett Unterschiedliches ist, ob du in der Form des Kapitalisten oder in der Form der Arbeitnehmerin auftrittst, das aber quasi in der Realität nicht so ausschaut.
Absolut. Wir sind jetzt auch schon bei gleich mehreren Punkten, an die wir anschließen müssen und über die wir auch noch reden müssen. Ich würde noch einmal kurz darauf zurück. Hast du schon über Mensch und Subjekt, dass da keine Subjekte vorkommen bei Luhmanns Systemtheorie? Hast du das gerade schon gesagt? Also in deiner Antwort davor?
Davor habe ich das kurz angeschnitten, ja.
Genau, darauf würde ich noch kurz zurückkommen, weil natürlich der Subjektbegriff bei Luhmann untergeordnet ist, beziehungsweise überhaupt gar keinen Platz haben, weil ohne Subjektbegriff er eben gut durch seine Gesellschaftstheorie kommt, weil nicht Menschen kommunizieren, nicht Subjekte irgendwie kommunizieren, was total kontraintuitiv ist und was ich auch total verstehe, warum er das nicht nachvollziehen kann. Aber es sind eben nur Systeme, weil sinnverarbeitende Prozessoren, die an Kommunikation teilnehmen, können eben auch psychische Systeme sein, nicht nur soziale, woraus dann auch Menschen eigentlich nur abgeschlossene psychische Systeme sind, die man sich gegenseitig nicht irgendwie transparent machen kann. Ich kann ja nicht deine Gedanken lesen. Mhm. Und deshalb kommunizieren nur Systeme bei Luhmann und Subjekte müssen draußen bleiben. Wenn, dann sind Menschen oder Subjekte noch Umwelt von Systemen, also auf die man irgendwie systemrelativ dann wieder Bezug nehmen kann und zu dem man sich irgendwie verhalten muss als System. Aber ja, diese Kontraintuition bleibt eben, dass Menschen draußen bleiben müssen in dieser Systemtheorie wie Hunde im Supermarkt. Und das ist kein. Ja, Subjekt findet, lass mich noch kurz den Gedanken zu Ende bringen, aber es kann sich natürlich Subjekte konstruieren. Also auch in einem System können sowas wie Subjektkonstruktionen vorgenommen werden, die dann aber auch wieder nur dem Selbsterhaltungs- und Selbstschaffungsprozess des Systems zuträglich sind.
Also ich glaube, wir sind da ja genau schon bei einem der Kernpunkte der Differenz zwischen Marx und Luhmann, dass es ja bei Marx auch die ganze Zeit eigentlich um ein System geht, das eigentlich keine menschlichen Subjekte kennt. Der Unterschied ist aber eigentlich der, dass Marx das ja überhaupt nicht akzeptieren will und quasi das eigentlich in Anführungszeichen schlimm findet, dass das so ist. Also dass quasi, er beschreibt an einer Stelle das Kapital als automatisches Subjekt und das ist für ihn quasi eigentlich das Schlimmste, was einer Gesellschaft passieren kann, dass das Subjekt der Gesellschaft ein blinder Prozess ist, dem quasi die Menschen einfach nur unterworfen sind und die sich diesen systemischen Anforderungen fügen müssen. Und da sind wir auch bei einem der zentralen Begriffe von Marx, nämlich dem Fetischcharakter der Ware oder auch des Kapitals, dass es nämlich darum geht, dass im Kapitalverhältnis Beziehungen zwischen Menschen, und das ist quasi eine Grundannahme von Marx, dass Gesellschaft immer eben menschliche, zwischenmenschliche Verhältnisse und Beziehungen sind, den Charakter von Gegenständen annehmen. Also die Waren auf dem Markt, sagt Marx, sind eigentlich streng genommen verdinglichte zwischenmenschliche Beziehungen, denen deshalb überhaupt nicht mehr anzusehen ist. Und dieses nicht mehr anzusehen ist im doppelten Sinne, dass man tatsächlich ja nur ein Objekt sieht, wenn du im Supermarkt vor dem Regal stehst, dass aber dieses Objekt gleichzeitig tatsächlich auch in der Gesellschaft eine soziale Funktion hat, nämlich tatsächlich die Beziehungen zwischen Menschen regelt. Also eigentlich ist jede Ware ein Produkt von arbeitsteiliger menschlicher Arbeit und kann auf diese oder jene Art verteilt oder benutzt oder eben auch verkauft werden als Ware. Und in dem Moment, wo man das aber als Ware, eine Gesellschaft systemisch auf Warenbeziehungen aufbaut, eben dieser Objektcharakter tatsächlich das Subjekt wird, also alles sich nach den Maßstäben und Prozessen und Formen dieser Waren und im größeren Sinne und im quasi vollständigen Begriff von Marx in dem Kapital bewegen muss. Und Luhmann, würde ich sagen, akzeptiert eigentlich genau diesen für kapitalistische Verhältnisse eigentümliche Art, dass der Mensch eben nicht Subjekt ist und irgendwelche Systeme und Prozesse Subjektcharakter tragen. Und bei Marx würde ich eben sagen, der weigert sich eigentlich, das anzuerkennen und sagt, eine Gesellschaft, die so eingerichtet ist, die muss überwunden werden, zerstört werden, durch was Besseres ersetzt werden, was auch immer. Also quasi so diesen aufklärerischen Reflex und Gedanken, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen soll, bewahrt er sehr stark. Und das lese ich jetzt so bei Luhmann eben genau nicht.
Ja, es sind halt erkenntnisleitende, grundlegend verschiedene Fragen, die sich beide Schulen so ein bisschen stellen. Luhmann interessiert sich da halt eher für die Wie-Fragen, also wie ist Gesellschaft möglich, wie reproduziert sie sich, wie operieren genau diese Systeme und ja, was passiert daraus? Wieso, auf was für Bezugsprobleme, das ist ja auch so eine ganz typische systemtheoretische Frage, auf was für Bezugsprobleme ist irgendwas in der Gesellschaft ausgerichtet? Also was löst das? Ja? Und dabei ist sie eben radikal konstruktivistisch. Sie analysiert die Welt als Ergebnis von Beobachtungen. Das sind nicht objektiv feststellbare Fakten, Tatsachen. Man verzichtet eben systematisch auf Was- oder Wozu-Fragen, die ja dagegen Marx, Marxisten oder kritische TheoretikerInnen immer explizit eigentlich auch stellen. Also was ist der Kapitalismus? Wozu führt er? Wessen Interessen sind darin verankert? Und das schwingt ja auch alles bei dir dann auch schon implizit mit, dass es ja auch sehr auf Herrschaft und Hierarchie ankommt im Marxismus und das halt bei der Systemtheorie und wenn man da Luhmann ja dann auch wörtlich nimmt und da macht er sich halt auch total angreifbar, meines Erachtens, für eben so Kritik von links, dass da diese Herrschaftsinteressen und auch, dass sich der Kapitalismus durchgesetzt hat, ja irgendwie nicht unbedingt komplett hierarchiefrei stattgefunden hat, aber dass das halt funktional war und halt die logische Konsequenz von irgendwas. Und genau da sieht ja dann Marx eben den Moment seiner Kritik perfekt gekommen. Also jetzt Marx nicht, Marx hat nie auf Luhmann reagiert, so viel müssen wir auch nochmal ganz kurz festhalten. Luhmann kam nach Marx auf die Welt und die haben sind sich leider nie über den Weg gelaufen. Aber
Deutlich
deshalb machen
später.
wir da, ja, deshalb machen wir ja den Podcast heute, damit sie sich endlich mal über den Weg laufen. Na, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber die Enthüllung der Verhältnisse, die die Menschen beherrschen, obwohl sie von den Menschen gemacht sind, darüber geht es eben im Marxismus. Kritik ist da dabei das erkenntnisleitende Prinzip und die Systemtheorie würde sagen, ja, wir beobachten halt normativ frei oder halt wertfrei, wo er dann du wahrscheinlich auch direkt wieder die Nase rümpfen würdest. Aber ja, darauf kannst du ja gleich antworten. Wir analysieren eben wertfrei, beobachten in der zweiten Ordnung, nennt man das dann, dass man halt die Gesellschaft beim Beobachten auch beobachtet und daraus sich dann eben eine Gesellschaftstheorie bildet.
Also ich meine, wertfrei nimmt ja immer schon einen Standpunkt an, der irgendwie existiert. Also das ist ja genau diese Rede vom Beobachter. Und ja, bei Marx stellt sich diese Frage durchaus auch, nur würde ich sagen, um eine Ebene radikaler, nämlich stellt er überhaupt nicht in Frage, dass es davon abhängig ist, wer etwas beobachtet. Was er aber versucht herauszufinden in seinen Arbeiten, vor allem im Kapital, ist, was denn jetzt genau den Standpunkt überhaupt ausmacht, aus dem seine Zeit und damit in gewisser Weise auch Luhmanns Zeit, wenn man jetzt mal quasi eine gewisse Kontinuität der gesellschaftlichen Verhältnisse von Marx zu Luhmann annimmt, nämlich eben warenproduzierende Gesellschaft, kapitalistische Verhältnisse. Mhm. Und genau die gesellschaftlichen Verhältnisse sind eigentlich für Marx, was überhaupt so ein Subjektstandpunkt, ein Beobachterstandpunkt erst erzeugt.
Ja.
Und quasi, ganz genau. Man kann immer nur eine immanente Bezugnahme auf Theorie nehmen. Also man muss quasi die Gesellschaft immer von dem Standpunkt her betrachten, den sie eigentlich selbst hergibt. Und wenn man das quasi sehr radikal macht, tut man das natürlich als Gesellschaftskritik, weil man dann eben merkt, na gut, der Beobachterstandpunkt oder die Subjektivierung im Kapitalverhältnis ist quasi brüchig, weil sie quasi das Subjekt eigentlich nicht als Subjekt setzt, sondern als Objekt in einem ihr fremden gesellschaftlichen Prozess. Und das ist eben der Unterschied zwischen einer positivistischen Wissenschaft, die eben diese Kritik nicht implizit auf dieses aufklärerische und autonome Subjekt bezieht, und einer kritischen Theorie, die quasi immer mitreflektiert, dass es ja am Ende doch Menschen sind, die quasi nach Freiheit, Autonomie und so weiter streben, die aber quasi in ihrem Prozess der Reflexion über ihre Gesellschaft merken, dass sie das überhaupt nicht sind. Also es ist tatsächlich ein Noch-Werden, also tatsächlich eine kämpfende Bewegung, wie man das auch häufig sagt. Es ist kein abgeschlossener Prozess, sondern es ist tatsächlich ein Widerspruch, ein Kampf, ein sich Tag für Tag vollziehendes Ringen um Vorherrschaft, Deutung,
Umhalt.
Umhalt,
also, ja. Wenn ich da wieder drauf antworten darf. Also aus strenger systemtheoretischer Perspektive. Und also erstmal, ich kann das total nachvollziehen. Aber ich würde den Vorwurf nicht gelten lassen, sondern das ist ein immanent eingearbeitetes Missverständnis in der eigenen Theorie. Also natürlich sind Gesellschaftstheorien auch Teil des Systems. Gerade das macht ja die Soziologie so interessant, dass sie ja selbst, also sich selbst ja auch als Gegenstand hat. Man hat ja nur die Gesellschaft als Gegenstand und demnach ja auch eine Gesellschaft, die Soziologie macht.
Ja.
Das bedeutet aber auch, dass alles immer systemintern stattfindet und auch Gesellschaftsanalyse systemintern stattfindet. Ich würde auch den Vorwurf des Positivistischen ein bisschen wieder runterschrauben, weil man ja stets reflektiert, dass das eben systemintern stattfindet. Es gibt kein privilegiertes Beobachtersubjekt, auch nicht Niklas Luhmann ist so einer oder kein Systemtheoretiker der Welt, der irgendwie einen reineren Standpunkt einnehmen kann. Jede Beobachtung der Gesellschaft impliziert einen blinden Fleck, so heißt es in der Systemtheorie, der stets während des Beobachtungsprozesses nicht reflektiert werden kann. Natürlich danach, also du kannst dann auch in die Beobachtung dritter Ordnung und so weiter eingehen, das ist ja auch das Interessante und eigentlich versuchen wir das ja auch in diesem Podcast eigentlich grundlegend zu machen, in nicht so Theorie behafteten Folgen, dass wir ja die Gesellschaft beim Beobachten beobachten. Also wir wollen ja Medienkritik üben und so weiter.
Ja.
Aber dass eben die Kritik oder die kritische Theorie, die aus dem Marxismus eben hervorgegangen ist, da ja auch die Kritik a priori setzt und eben immer als Conclusio schon irgendwie gesetzt hat, ist ja dann aus, also würden Systemtheoretiker und würde auch jetzt ich mal so sagen, ich darf jetzt eigentlich nicht immer so rumdrucksen, würde ich sagen, das ist ja a priori gesetzt, das ist irgendwie was Metaphysisches, was dann unwissenschaftlich daherkommt, wenn man immer schon weiß, worauf man hinaus will, nämlich, dass es irgendwelche Unterwerfungsinteressen gibt, Herrschaftsinteressen gibt und Machtinteressen gibt. Ich würde ja auch nie sagen, dass das alles immer grundlegend falsch ist.
Das ist nicht, wie Marx anfängt.
Ja gut, jetzt habe ich aber auch kritische Theorie gesagt, das ist natürlich dann auch im Anschluss an Marx.
Weil es ja eben schon um die, also wenn man jetzt mal einen der Marxismus-fremden Begriff Dekonstruktion nimmt, schon auch um die Dekonstruktion eben der liberalen Gesellschaftstheorie geht bei Marx oder auch der kritischen Theorie.
Ja, aber da musst du jetzt aber auch natürlich direkt liberal sagen, weil du das ja als das Schlechte ansiehst. Und weil du da ja das Liberale und den Kapitalismus irgendwie in alles drin verwoben und alles nur noch zu Objekten und wir sind gar keine Subjekte mehr und wer ist eigentlich hier der größte Mensch?
Das Projekt der kritischen Theorie ist ein immanentes Projekt. Es geht nicht wesentlich über die liberale, also über die bürgerliche Form hinaus, sondern zeigt eigentlich nur, dass sie sich in Widersprüche verstrickt und verstricken muss, weil sie so konstruiert ist, wie sie konstruiert ist. Also du darfst nicht denken, dass tatsächlich die kritische Theorie einen äußeren Standpunkt einnimmt. Das ist tatsächlich ein Missverständnis. Das ist schon ein immanenter Standpunkt, aber eben ein kritischer, der eben zeigt, dass eine Theorie, die quasi versucht, die Widersprüche zu wegzubügeln, sich immer wieder in Falten verstrickt, die eben nicht wegzubügeln sind. Und man verlässt nicht wirklich den Standpunkt. Also in der späteren Frankfurter Schule kritischen Theorie heißt es ja dann auch irgendwie die Dialektik der Aufklärung oder die negative Dialektik, als jetzt mal diese Werke, die das behandeln, von Adorno und Horkheimer. Da wird der liberale Standpunkt ja nicht wesentlich überschritten, sondern man zeigt eigentlich nur, dass das Projekt der Aufklärung, so wie es in sich bisher gestaltet wurde, scheitern muss. Das ist kein irgendwie gottgleicher, transzendentaler Standpunkt von außen, sondern es ist ein, dass die Bedingungen, die gesetzt werden von so einem liberalen, positivistischen Bild, eben gegen sich selbst zurückschlagen und sich verunmöglichen.
Ja.
Und das ist ja schon ein Unterschied zu dem, was du jetzt eigentlich gerade gesagt hast, dass man quasi immer schon etwas voraussetzt. Man setzt eben nichts Neues voraus, sondern setzt das voraus, was einem gegeben ist und zeigt, dass das gegen sich selbst schlägt.
Okay.
Das quasi und bei Luhmann jetzt.
Trotzdem ist Kritik das erkenntnisleitende Prinzip. Nur ein kritischer Standpunkt, ja genau, nur der kritische Standpunkt, den du gerade gezeichnet hast, ist in der Lage, Gesellschaft analytisch ganz zu fassen.
Ja. Ja. Eben und weil die Gesellschaft.
Ja, und deshalb kommen wir nicht zusammen.
Konfliktbehaftet ist.
Deshalb, also wir können jetzt weiterhin die Argumente wiederholen, aber genau da kommen wir ja nicht zusammen. Ich sag dann, das ist a priori gesetzt und Kritik als erkenntnisleitendes Prinzip widersetzt sich eben diesem analytisch und wertfreien Beobachten, wo du ja wiederum sagst, es ist nicht möglich, weil du in den ganzen Verfängen gefangen bist, in den ganzen Fäden gefangen aber bist.
Bisschen schöner fangen gesagt. Wir doch mal so an. Was ist das Subjekt, was wertfrei und analytisch beobachtet?
Das ist der gesellschaftliche Beobachter. Aber du musst es natürlich jetzt auch direkt wieder Subjekt sagen.
Naja, also etwas, was wahrnimmt in dem Sinne, das ist natürlich ein schwacher Subjektbegriff, aber es ist ja doch ein Subjekt, oder?
Ja, genau.
Also es ist ja ein Begriff.
Man beobachtet, das ist, genau, und man beobachtet, man deskriptiv wird beobachtet, man beschreibt die Gesellschaft, Normativität soll ausgeschlossen werden, ist System oder systemintern genügsam reflektiert, Voreingenommenheit methodisch vermieden und kritische genau. Voreingenommenheit ist dann auf deiner anderen Seite eben, um wieder auf dich zu kommen, ist erkenntnistheoretisch produktiv gemacht, aber.
Also ich finde ja. Implizit nimmst du ja quasi eine Objekt-Subjekt-Beziehung an, also quasi Beobachter-beobachtetes Beziehung, die quasi ungestört stattfinden kann. Also dass quasi ein einfaches Wahrnehmen und die Dinge, wie sie da sind, sehen, möglich ist. Sonst ist ja quasi das gar nicht, ist ja quasi diese Form von
Erkenntnis. Ja, die Dinge, die da sind, möglich ist, aber ja immer systemrelativ und immer auf die Paradigma, immer auf die Variablen, die ich ja auch sehen will. Also ich muss natürlich Selektionen vornehmen, aber ich kann natürlich nie das große Ganze und die Realität an sich fassen. Deshalb ist sie ja auch radikal konstruktivistisch, die Systemtheorie.
Aber gehen wir doch nochmal zurück zu diesem wahren Beispiel bei Marx. Marx sagt ja, dass eben, also Luhmann würde ja quasi die Ware nehmen als das, was sie sich selbst darstellt, oder? Als ein Objekt auf dem Markt.
Ja. Ich denke schon. Ich hab die Wirtschaft der Gesellschaft nie gelesen. Ich habe auch eher dann immer wissenssoziologisch gearbeitet mit Luhmann. Muss ich sagen, zur Ökonomie habe ich mir da nicht irgendwie so große Gedanken gemacht. Ich bin da vielleicht nicht der beste Gesprächspartner an der Stelle, aber führe deinen Punkt gerne aus.
Ich möchte das jetzt auch gar nicht auf das Ökonomische, sondern es geht tatsächlich um ein erkenntnistheoretisches Problem in der ökonomischen und materiellen Struktur der kapitalistischen Gesellschaft. Nämlich, dass es eben, solange eine Gesellschaft kapitalistisch organisiert ist, sagt Marx, ist quasi dieser einfache Erkenntniszugriff, der positivistische Erkenntniszugriff eben nicht möglich, sondern verfällt eben diesen Fetischcharakter und ist deswegen Ideologie. Und das ist ja genau das Problem, warum der Marxismus und die kritische Theorie sagen, man muss die kapitalistische Gesellschaft überwinden, weil eben diese Subjekt-Objekt-Beziehung unglaublich gestört ist.
Aber
durch
das ist ja
ihre
schon
eigene
auch eine,
Form.
Also für mich ist das, dass man das überwinden muss, die normative Conclusio, die immer eben mitschwingt. Und was ich vorher meinte mit a priori, Kritik ist gesetzt. Es kommt immer auf Herrschaft, Ideologie, Entfremdung, Ort der Kompensation, Reproduktion von Klassenverhältnissen an.
Die Kritik ist schon ein Schluss und keine Voraussetzung.
Ja, ja. Aber also der Schluss ist ja vorausgesetzt.
Nein, eben nicht.
Okay.
Der Schluss ist quasi eine Erkenntnis.
Ja, die logische Konsequenz.
Aus einem analytischen Prozess.
Ja, die logische Konsequenz, oder?
Ja, gewisserweise eine notwendige Konsequenz. Weil sonst ist quasi Erkenntnis überhaupt nicht möglich.
Glaubst du, wir können uns aus dem Stegreif eine soziale Situation überlegen? Und also du kannst jetzt auch gerne nochmal den Warenbegriff genauer ausexplizieren. Ich weiß nicht, warst du da schon fertig?
Na, es kommt drauf an, wie genau, also.
Also lass mich mal
kurz stell mal deine Frage, ja.
Wir könnten uns doch jetzt kurz eine soziale Situation irgendwie vorstellen, die wir gesellschaftsanalytisch einmal marxistisch und einmal systemtheoretisch irgendwie fassen würden, oder?
Ja.
Also angenommen, jetzt, wir sind, oder wie gesagt, oder möchtest du nochmal über den wahren Begriff reden?
Also wir werden, wenn wir über Marx sprechen, nicht darum herumkommen, weil er ja eben nicht über irgendwas x-beliebiges spricht, sondern er spricht ja über das Kapital, weil er sagt, dass das Kapital die Form ist, die ja eben bestimmend für das Erkenntnisvermögen innerhalb unserer heutigen Gesellschaft ist. Und deswegen ist ja es jetzt schwierig, über etwas anderes zu sprechen, weil das eben schon der zentrale und springende Punkt ist. Wenn man das Verhältnis okay nicht versteht, kann man überhaupt nicht verstehen, was Marx eigentlich sagt.
Dann führ gern nochmal den wahren Begriff nach Marx aus. Das schon, ja, sehe ich auch so.
Also Marx geht davon aus, von der liberalen Vorstellung, dass Menschen auf einem freien Markt als freie Subjekte aufeinandertreffen und dort quasi gleiche Austauschbeziehungen führen oder ausführen.
Ja. Ja.
Und also die einen verkaufen eine Ware und bekommen dafür Geld und von dem Geld kaufen sie sich wieder eine andere Ware, die eben jemand anderes hergestellt hat. Also so quasi diese Bilderbucherzählungen, wie eben man sich in der liberalen Ökonomie vorstellt, wie das Ganze vonstatten geht.
Ja.
Was er jetzt aber eben feststellt, ist, dass es eine ganz bestimmte Ware gibt, und das ist jetzt in dem Fall die wahre Arbeitskraft. Also die Arbeitskraft wird ja auch nur gehandelt als Ware, wie quasi jede andere Ware auch, wie Milch, Brot und Tische, dass die eine ganz besondere Eigenschaft hat, und zwar, dass man sie kaufen kann zu einem geringeren Preis als zu dem, was sie quasi in der Lage ist, herzustellen.
Ja.
Und da ist quasi in dieser Möglichkeit ist für Marx eine ganz problematische Eigenschaft enthalten, nämlich, dass in dem Moment, wo eben nicht alle schon die Mittel besitzen, die sie brauchen, um ihre eigene Arbeitskraft zur Anwendung zu bringen, genau dieses Missverhältnis in diesem äquivalenten Verhältnis dazu führt, dass du eigentlich einen systematischen und prozessuellen Aneignungsprozess startet, also Akkumulationsprozess, dass nämlich die Produktionsmittel oder die Produktionsmittelbesitzer, wenn man die Besitzer reinnehmen will, aber das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, sich permanent Arbeitszeit aneignen, die sie eigentlich nicht bezahlen, obwohl sie in einem oberflächlichen und offenen und freien Prozess durchaus sich frei austauschen. Heißt, ja, es ist schwierig, das jetzt so im Detail und ohne darüber 2 Stunden reden zu müssen, auf den Punkt zu bringen. Das heißt aber, dass quasi in den Waren, wie sie am Ende des Tages auftreten, heißt, ich gehe 8 Stunden arbeiten und werde für 8 Stunden bezahlt.
Na, zum Glück.
Und danach gehe ich quasi zum Bäcker und kaufe mir ein Brot für den Preis, den das eben kostet. Und oberflächlich gesehen, und das sagt Marx ja auch, schaut es so aus, als wäre das quasi alles ein freier, gleicher Tausch von Äquivalenten.
Alles balanciert und super.
Genau. Ja,
ist es aber.
Was aber Marx ja eben zeigt, und er möchte damit auch, es geht ihm da auch, sage ich, gar nicht erstmal um Ungerechtigkeit oder um unmoralisch und bla bla bla, sondern es geht ihm tatsächlich um dieses Problem, dass hinter diesem oberflächlichen Prozess ein Prozess abläuft, der eben genau nicht so ist, wie er ausschaut. Und alleine diese Tatsache ist, sagt er, ein riesiges Problem, nämlich zuallererst ein Erkenntnisproblem, dass eben die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Und natürlich, wie das von so einer linken Interpretation natürlich meistens gemacht wird, ist es natürlich auch ein Problem der Gerechtigkeit und der Moral und so weiter und so fort. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Nämlich das Erkenntnisproblem ist selbst eins. Und auch diese Umkehrung von Subjekt und Objekt ist für einen gesellschaftlichen Prozess und vor allem für ein politisches Projekt wie sowas wie Demokratie extrem problematisch, weil du dir eigentlich einen automatischen Prozess einfängst, obwohl du eigentlich einen freien und gleichen unter autonomen Subjekten geführten Gesellschaftskörper bilden möchtest. Weißt du, was ich meine?
Ja, und deshalb ist ja die, also sind das Widersprüche, die unter Spannung stehen und nicht aufgelöst werden können im Marxismus, oder?
Genau, und wenn man sie quasi einfach nur beobachtet, wie sie sind, man das nicht erkennen kann.
Ja, absolut. Nee, klar.
Ja.
Da sind wir, da kommen wir erkenntnistheoretisch jetzt auch mit den Standpunkten, glaube ich, nicht zusammen. Also ich kann jetzt nochmal genau das wiederholen, was ich gesagt habe. Und du hast es jetzt, finde ich, auch sehr schön ausformuliert. Aber da kommt man dann halt im Endeffekt nicht zusammen. Was jetzt auch nochmal schön deutlich würde, ist halt, dass schon auch bei Marx selber ja auch das Primat des ökonomischen Vorrang hat. Also du hast jetzt hier über Waren geredet und dann auch über Menschen geredet, aber das Ganze speist sich ja aus einem gewissen Primat des Ökonomischen, woraus dann irgendwelche Gesellschaftsstrukturen entstehen, oder?
Ja, weil er eben schon von diesem Stoffwechsel ausgeht. Also tatsächlich von der Arbeit an der Natur, mit der Natur, wie quasi der Mensch in Kultur, in Gesellschaft sich reproduziert. Und natürlich, wenn man sagt, in Kultur, in Gesellschaft, ist das natürlich schon nicht mehr einfach nur, ist diese Ökonomie ja selbst schon ein, also weit entwickeltes und kulturell geprägtes und überzeichnetes System.
Genau.
Deswegen kann man jetzt auch den Ökonomiebegriff nicht, den kann man nicht ganz so einfach, also einfach und basic darstellen, sondern der ist schon ein zentraler Bestandteil von Kultur im Allgemeinen.
Ja, da würde die Systemtheorie auch mitgehen. Es ist halt, das ökonomische System oder das Wirtschaftssystem ist eben dasjenige System, was sich Menschen ausdifferenziert haben in der Systemtheorie. Das ist ja auch nochmal ein sehr wichtiger Grundbegriff eigentlich. Aber also das Wirtschaftssystem ist eben das ausdifferenzierte System, was eben um Knappheitsausgleich sich irgendwelche Regeln erfunden hat und da eben der Kapitalismus sich durchgesetzt hat mit seiner Kapitalakkumulation. Mit seiner Expansionslogik ja auch und mit der Ressourcen- und Arbeitskraftausbeutung.
Und eben mit diesem erkenntnistheoretischen Problem.
Ja.
Das ist,
ja,
denke ich, warum es quasi dann so im Zentrum steht, weil eben das nach Luhmann gesprochen gesellschaftliche System ist, in dem sich der zentrale Missverständnis und gegen sich selbst wendende Prozess abspielt, den quasi menschliche Gesellschaft beinhaltet.
Genau, der, ja, und dieses Widersprüchliche, dem das Ganze inhärent ist, da kommt man jetzt ja auch dann wieder auf unterschiedliche Fazite, Zusammenfassungen, nämlich während Marxistinnen sagen würden, ja, diese Widersprüche sind so ambivalent und widersprüchlich, dass sie schlussendlich nur überwinden werden müssen und man eben Revolution machen muss. Oder?
Ja, also.
Also es ist jetzt wieder sehr stark einfach runtergebrochen und ich werde jetzt auch aus systemtheoretischer Theorie dann sagen, ja, das funktioniert dann anders, aber eben die systemtheoretische Antwort auf diese Widersprüche und Ambivalenzen, die wir ja eigentlich auch tagtäglich in sehr vielen sozialen Situationen haben, nicht nur in der Ökonomie, wo wir ja eigentlich, also das mit der Ungleichheit ist ja eigentlich am besten, wir sagen, Ungleichheit gehört ausgemerzt und dann, ja, dann schau halt mal, wie der Reichtum verteilt ist. Und Systemtheoretiker würden eben sagen, dass das gesellschaftlich gelöst wird durch die Ausdifferenzierung. Dass man eben sich...
Also Trickle-Down-Effekt oder sowas.
Nein, nicht das. Nein. Dass man sich eben neue Strategien überlegt, die dann verschiedene ambivalente Standpunkte mit einbeziehen, man halt Kompromisse findet und so weiter. Ich kann jetzt hier auch wieder eine marxistische Kritik natürlich komplett nachvollziehen. Sie sagt, ja, das lenkt natürlich nur ab und kommt nicht an des Pudels Kern, löst das Grundproblem nicht. Und dennoch muss man ja sagen, die, keine Ahnung, geschichtsphilosophische Gesellschaftsgeschichte ist schon auch eine Geschichte der Ausdifferenzierung, also wo dann alles immer teilspezialisierter wird und noch mehr detaillierter angegangen wird und noch mal irgendwie ambivalenter und Standpunkts,
genau, also
standpunktvereinbarend.
Es differenziert sich, ja, aber ja gerade auf dieser Einheit des Kapitals aus. Also das, was ich bei Luhmann auch immer wieder gelesen habe, dass er quasi keine gesellschaftliche Einheit kennt und akzeptiert, sondern nur diese funktional differenzierten gesellschaftlichen Systeme. Und ich glaube, da muss man schon sagen, dass man vor allem in der marxistischen Gesellschaftstheorie durchaus sowas wie einen im Kapital eine einheitliche Synthesis hat. Also
ja.
Es gibt eine Gesellschaft, würde man quasi in der kritischen Theorie behaupten. Und Luhmann sagt ja eigentlich, es gibt keine Gesellschaft, sondern es gibt nur Systeme. Und
ja, die Gesellschaft ist dann halt die mehr als die Summe seiner Teile im Endeffekt. Also es gibt natürlich auch einen Gesellschaftsbegriff bei Luhmann, aber der ist vor allem strukturiert eben über funktionale Teilsysteme, funktional ausdifferenzierte Teilsysteme.
Ja.
Wo du ja dann sagst, in der Differenzierung spielt dann wieder das Kapital das entscheidende Moment.
Ja, also ich bin jetzt auch kein Vertreter von einem rein ökonomistischen Marxismus, sondern ich sage schon auch, dass quasi dieses Verhältnis des Staates mit dem des Kapitals mindestens auf einer Ebene stehen muss, eben weil es gar kein Kapital ohne einen Staat geben kann, zum Beispiel. Und da hat
ja,
man
aber
ja
da,
durchaus
also da würde ich auch
so,
komplett mitgehen.
ja, aber man darf eben auch dann nicht vergessen, eine rein ökonomistische Theorie des Staates würde zum Beispiel sagen, naja gut, es ist eben der Staat der Kapitalisten. Was ich eher sagen würde, es ist halt der Staat des Kapitals, also der Staat ist quasi mit dem Kapital ein einheitliches System. Es sind nicht zwei nebeneinander stehende Systeme, sondern es ist halt eine Gesellschaftsform, die sich überhaupt nur auch als Staatsform, also Kapital und Staatsform müssen immer miteinander einhergehen, sonst ist quasi diese historisch spezifische Form der Gesellschaft überhaupt nicht möglich.
Ja, und sonst wird auch kein BlackRock, was war er?
Ja, BlackRock,
Vorsitzender.
Deutschland, ja.
Deutschland vor, sonst wird der ja auch kein Bundeskanzler, das ist ja wohl ganz klar.
Wobei, das ist ja zum Beispiel schon eher wieder diese These Staat der Kapitalisten. Also, dass tatsächlich die Kapitalisten den Staat führen. Aber ich würde sogar davon nochmal einen Schritt zurückgehen und das ganze Verhältnis noch abstrakter sehen. Es müssen nicht mal die Kapitalisten selbst sein, die den Staat machen, sondern es können auch die Sozialdemokraten sein, die einen Staat des Kapitals führen.
Also absolut, es ist auch das ist ein sehr gutes Beispiel der ja. aktuellen politischen Lage, ja.
Also da muss man sich dann teilweise schon auch von so, weiß ich nicht, leninistischen und stalinistischen und es gibt ja ganz viele marxistische Sekten, die immer sehr stark auf diese Kapitalisten fixiert sind und das würde ich schon sagen, lese ich jetzt bei Marx selbst direkt nicht, sondern ich sage, bei Marx geht es tatsächlich um dieses Problem einer gesellschaftlichen Form oder tatsächlich einer Form gesellschaftlicher Synthesis, also eben schon einer Einheit von Gesellschaft, die natürlich nur auf Basis von einer unglaublichen Differenzierung stattfindet oder die diese Differenzierung vielleicht auch erst möglich macht. Also wenn man sich quasi die Geschichte der Arbeitsteilung der letzten 150 Jahre anschaut, ist diese Arbeitsteilung überhaupt nur möglich gewesen, weil es quasi ein einheitliches Geld-Kapital-System gibt.
Ja, die Marxisten, also schön, dass du sie Sekten genannt hast, wenn ich da kurz ein Marx-Zitat bisschen ad absurdum führen darf. Die Marxisten haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es geht darum, sie zu beobachten.
Nein, es geht eben darum, sie zu verändern.
Ja, ja. Ich wollte dich doch triggern.
Ja, das hast du geschafft.
Okay, gut, wir könnten uns jetzt nochmal erkenntnistheoretisch die Argumente austauschen, aber wir kommen hier nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Wir könnten jetzt noch, das wollte ich eben vorher schon vorschlagen, irgendeine soziale Situation uns anschauen und dann eben gucken, was würde jetzt der Marxist Olli da jetzt nachfragen und was würde der Systemtheoretiker Walli nachfragen und eben in der Unterschiedlichkeit der Fragen erkennt man eben die verschiedenen Herangehensweisen, die unterschiedlich sind, die erkenntnistheoretisch nicht auf einen Nenner zu bringen sind, aber die finde ich, und so habe ich das für mich auch immer angewendet und interpretiert, je nach Kontext, je nach Gegenstand eben anwendbar sind und man die schon auch unter den Hut bringen kann, wenn man das möchte. Wärst du da dabei?
Und hier muss ich einen kleinen Editionskommentar einsprechen, weil ich beim Schneiden festgestellt habe, dass ich eigentlich überhaupt nicht verstanden habe, was Walli eigentlich will. Und deswegen wird er sich im Folgenden mehr oder weniger diese Fragen selbst stellen müssen, weil ich tatsächlich erst jetzt im Nachhinein gecheckt habe, was eigentlich der Clou dieser ganzen Angelegenheit hätte sein sollen. Naja.
Man trifft sich in der Kneipe zum Fußballschauen oder man geht einkaufen oder so. Ja.
Mhm. Ja gut, einkaufen ist natürlich schon auch wieder
genau, das
sehr ökonomisch. Ja. Aber ja, also ja. Wie würdest du diese Situation, man trifft sich in der Kneipe zum Fußballschauen, analysieren?
Ja gut, aus Sicht des Marxismus, was würdest du davon nachfragen? Ich frage mal ganz frech dagegen.
Wie meinst du, was ich nachfragen würde?
Also, soziale Situation ist eine Gruppe von Menschen, sind wir mal ganz stereotypisch, es sind vorwiegend Männer, trifft sich in der Kneipe, um Fußball zu schauen, man trinkt Bier, die Atmosphäre ist sehr, ja, man kann sich's ja vorstellen, ist auch voller Rituale, also, und es kann ja nur das gesagt werden, was gesagt werden kann, Ja, jetzt werde ich schon zum Systemtheoretiker. Ich möchte jetzt eigentlich zuerst aus Sicht des Marxismus, der kritischen Theorie, da drauf gehen. Aber diese Analyse setzt ja auf die gesellschaftliche Totalität an und es, jetzt wieder mein Vorwurf, es kommen die versteckten Herrschaftsverhältnisse zum Vorschein, die sich in der Alltagsszene trotzdem irgendwie latent, subkutan niederschlagen. Also die Frage stellen aus Sicht des Marxismus wäre doch,
welche Ware konsumieren wir?
Genau, was wird hier konsumiert, was wird hier reproduziert, welche Funktionen erfüllt dieser Ort im kapitalistischen System? Also da können wir gleich so kompensatorische Freizeitgestaltung und Konsumverhalten, damit die individuelle Frustration des Arbeitskraftsverkaufs nicht so krass durchschlägt. Ist eher so ein bisschen ein Ventil, aber eben ein viel zu kleines.
Ja.
Würdest du da mitgehen?
Kann man sicherlich so lesen. Also ich meine, wenn jetzt irgendwie ein Student eine Arbeit über das Fußballschauen in Kneipen schreiben würde, würde er wahrscheinlich sowas schreiben, ja.
Genau, wenn er aus Sicht des Marxismus, ja genau. Ja. Bier, der Bierkonsum ist ja dann auch Teil eines irgendwie kulturellen Musters oder eines kulturellen Rahmens, wo ich ja meine, dann auch irgendwelche da Männlichkeitsnormen sind natürlich so auch dann gleich da und was da für Sachen gesagt werden, ist ja dann auch wieder nur in diesem Rahmen möglich, oder?
Ja, voll. Das wäre jetzt auch, was ich sagen würde, halt diese ganzen patriarchalen Muster.
Genau. Konsum, Klassenkultur, man schaut irgendwelchen Millionären zu, wie sie den Ball hinterherrennen und finden das dann irgendwie geil.
Und zahlt auch noch Geld dafür.
Mein Gott, wir armen alle unterdrückten Subjekte. Wir sind alle so komplett manipuliert von der Kulturindustrie. Oder? Das ist die marxistische Konklusion. Zack, Hausarbeit geschrieben. So, aus Sicht der Systemtheorie bilden sich natürlich die Fragen ein bisschen anders ab, oder? Also da ist die, es ist ein bisschen, man könnte sagen, vielleicht der Ort ist ein bisschen entideologisiert da. Wie ist die soziale Situation möglich? Welches Bezugsproblem erfasst sie? Und welche Funktionssysteme operieren hier? Wären dann zum Beispiel so Fragen, die sich ein Systemtheoretiker stellen würde. Man wird auf jeden Fall, das Wirtschaftssystem spielt natürlich da auch eine Rolle. Konsum, man muss was bezahlen. Die Medien spielen eine Rolle, weil sie zeigen ja das Fußballspiel. Daran schließt dann auch die Anschlusskommunikation an. Es ist ein sehr geselliger Ort, würde ich auch sagen, und einer, der auf Interaktion ausgelegt ist, aber der auch temporal begrenzt ist. Also das Spiel ist ja irgendwann vorbei und die Leute gehen alle wieder nach Hause.
Dann steigen sie ins Verkehrssystem und nehmen
ganz genau
Straßenverkehr teil.
Müssen wieder ganz andere Anschlussmöglichkeiten und Optionen und Selektionen auch vornehmen. Auf einmal ist es nicht mehr wichtig, was der Fan des anderen Vereins am Nebentisch gesagt hat, sondern es ist wichtig, dass ich beim über die Straße gehen im angetrunkenen Zustand auf jeden Fall nach rechts schaue und nach links schaue und dann nochmal nach rechts schaue. Oder wie rum geht's?
Ach, wir haben rechts.
Nee, links, rechts, links.
Links, rechts, links, ja.
Du musst immer, ja, genau. Genau, und eben der Systemtheoretiker würde da irgendwie.
Nee, rechts, halt andere links, rechts. Ach, es kommt drauf an, von welcher Straßenseite du kommst, oder? Nee.
Nee, darauf kommt es überhaupt nicht an, weil das ist immer gleich. Also dein,
also wenn ich an der Straße erst, sehe,
dann kommt das Auto von links. Ja, ja, du musst ja, immer erst zuerst ja, nach links schauen. Ja.
Aber deswegen schaust du erst nach rechts, ob der rechte Straßenstreifen frei ist. Dann schaust du nach links, weil links ist da, wo du quasi unmittelbar getroffen wirst. Und dann, wenn du über die linke Straße schon halb drüber bist, schaust du wieder nach rechts, weil dann kommen die Autos von rechts. Also es ist doch rechts, links, rechts.
Ich gehe eh immer unter der Unterführung durch.
Und ich nehme meistens eine Brücke. Naja. Auch an dieser Stelle nochmal einen kleinen Editionskommentar. Es ist natürlich trotz aller Brücken, Unterführungen und Betrunkenheitszustände immer links, rechts, links.
Okay, ja, die systemtheoretischen Fragen habe ich jetzt ja auch eigentlich schon.
Aber jetzt hier, um diesen Vergleich der beiden Theorien nochmal abschließend zu formulieren. Die Systemtheorie, die schaut viel, aber nur der Marxismus sieht.
Stark. Stark. Ja, Und ich würde das genau umdrehen. Ganz genau so würde ich das umdrehen. Weil ihr eure blinden Flecken leider nicht nachhaltig reflektiert, Pech gehabt. Na gut. Gut, dann können wir es ja fast schon dabei belassen. Ich hoffe, ihr habt jetzt den versöhnlichen Abschluss, den wir da irgendwie versucht haben hinzubekommen, mitbekommen. Nämlich, dass es auch aus meiner Sicht eben sehr gegenstandsabhängig, kontextabhängig und situationsabhängig ist, wie alles. Und merkt euch das auch als die soziologischste Antwort für alles, dass man immer sagen kann, ah, es kommt auf den Kontext an. Das sagen ja die Juristen auch, oder? Studieren 8 Jahre, 2 Staatsexamen und am Ende fragst du sie was und sie sagen, ah, es kommt drauf an.
Ja.
Vielleicht müssen wir das auch rausschneiden. Und das sagen die Soziologen eben auch.
Ja, und damit bleibt das Urteil dem Publikum, also euch überlassen, wie immer.
Ja, ich möchte dein abschließendes Urteil, so meins zum Marxismus hast du jetzt ja eigentlich schon, könntest du jetzt hier noch ganz publik sagen, was nimmst du denn als Mehrwert aus der Systemtheorie mit?
Also ich finde auf jeden Fall diese, die Gesellschaft als differenzierte Systeme zu betrachten interessant und ich glaube, dass das ja ein weiterentwickelter Marxismus und eine kritische Theorie ja auch durchaus tut. Was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass es halt eben auf die richtige Analyse ankommt und nicht nur darauf, dass es irgendwie differenziert ist. Und man natürlich meiner Meinung nach, so ausdifferenziert man die Komplexität der Gesellschaft auch betrachtet, es kommt darauf an, die wesentlichen Zusammenhänge und Herstellungsverfahren darin zu beobachten und nicht einfach nur irgendwas.
Ja, ich glaube, genau das ist auch der Moment, wo sich die beiden Theorien treffen, je nachdem, wie rigide man sie eben dann auch irgendwie für sich selber interpretiert und anwendet. Ich kann nur auch jedem kritischeren, denkenden Menschen, linkeren Menschen vorschlagen, schaut euch mal Luhmann an. Ich finde das auch wirklich sehr interessant mit der geschichtsphilosophischen Herangehensweise von Luhmann, mit der Ausdifferenzierung der Systeme, mit der segmentär differenzierten, stratifiziert differenzierten und funktional differenzierten Gesellschaft. Das nur als Stichworte. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen in die Tasten hauen bei ChatGPT, so wie du das gemacht hast, Olli, und euch das mal ein bisschen näher anschauen. Aber bleibt auch immer kritisch, hinterfragt Herrschaftsverhältnisse und den Kapitalismus. Das möchte ich auch nochmal an der Stelle sehr genau deutlich machen.
Ja, und mein Appell ist, lest einfach gleich den guten Marx, die im Kapital, das erste Kapitel.
Ach Gott, nein, nicht Primärliteratur, excuse me, man versteht.
Na doch, das muss man schon lesen. Das ist auch nicht so viel. Das sind,
wir haben jetzt die KI, Zeiten. Leute, lasst euch das zusammenfassen, das ist ja wohl nicht dein Ernst.
Ach, na so gut. Was, also, so wir was haben auf jeden du Fall, jetzt? Wir haben auf jeden Fall unsere Theorie-Streitfolge streitend zu Ende gebracht.
Ja, wir können uns nicht mehr in die Augen schauen.
Ja, die Kameras sind auch schon seit Beginn abgeschalten.
Gott sei Dank. Ruf mich nie wieder an.
Okay,
und dann nee, dann. Gut, dann kehre ich uns raus. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Lasst gern ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter. Kann man es überhaupt abonnieren? Ich weiß nicht. Ja, auf Insta. Folgt uns auf Insta. Schaut auf Substack auf dem Blog vorbei. Ich bin schon am
Blue Sky.
Text bearbeiten. Blue Sky, das macht der Olli. Und dann vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Ciao, ciao.
Ciao.